Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Tausende von Helfern kämpfen weiter gegen die Überschwemmungskatastrophe in Deutschland an. Das Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht absehbar. Die Bundesregierung hat aber bereits erste finanzielle Hilfe zugesagt. In Bayern sinken inzwischen in einigen Regionen die Pegelstände. Besonders kritisch ist die Situation allerdings weiter in Ostdeutschland. In Thüringen könnte zwar das Schlimmste überstanden sein, anders sieht es aber in Sachsen-Anhalt und in Sachsen aus, besonders an der Saale, der Mulde und der Elbe bei Meißen.
Bis zuletzt haben die Einwohner von Meißen alles weggeräumt, abgedichtet und gehofft, dass das Wasser sie verschont. Doch in der vergangenen Nacht reichte die Schutzmauer um 5 Zentimeter nicht mehr aus. Nun steht die historische Altstadt unter Wasser. Mit Booten holen Rettungskräfte die Anwohner aus ihren Häusern. Und für die Schüler heißt es heute, Sandsäcke füllen statt Schulbank drücken.
Wir haben schulfrei wegen den Hochwasserwegen und ja. Und es gehört einfach so bei Meißen. Soll eigentlich nie absaufen, nie ganz.
50 Kilometer weiter elbaufwärts in Bad Schandau steigt der Pegelstand noch immer weiter an. Erst morgen soll er seinen höchsten Wert erreichen.
Gesichert wurde an materiellem Gut, so gut es ging. Und ja, jetzt müssen wir es einfach über uns ergehen lassen.
Die Bundeskanzlerin wollte sich heute selbst von der Situation vor Ort ein Bild machen. Bei ihrem Besuch in Pirna lobte sie den Einsatz der Rettungskräfte und kündigte für die Opfer finanzielle Unterstützung an.
Viele Menschen haben noch den Schock von 2002 in den Knochen und die Dinge sind gerade wieder hergestellt auf 2005. Deshalb wird der Bund mit 100 Millionen als erste Tranche für jeden Euro, den das Land gibt, auch 1 Euro Unterstützung geben. Es geht hier um sehr schnelle, unbürokratische Hilfe.
Geld, das dringend nötig ist. Denn in den betroffenen Gebieten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben nur etwa 40% der Bevölkerung eine Versicherung, die sie gegen Naturkatastrophen absichert und somit gegen die Hochwasserschäden. Auch in Sachsen-Anhalt zittern die Menschen. Ein Dammbruch könnte den Geutschesee bei Bitterfeld-Wolfen überschwemmen und die Chemiestadt überfluten. Etwa 10.000 Menschen mussten hier ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Altenpflegeheim wurde evakuiert. Im Osten Deutschlands hört auch am 5. Tag des Hochwassers das Bangen nicht auf.
Zur Situation in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt jetzt live mein Kollege Gunnar Breske.
Hier in Bitterfeld ist die Lage nach wie vor ernst. Vor gut einer Stunde wurde der gesamte Uferbereich evakuiert. 1.000 Menschen und auch wir selbst mussten uns auf Anweisung der Feuerwehr in Sicherheit bringen und sind jetzt hierher verlegt worden an einen Sammelplatz der Rettungskräfte, wo sie weiter Sandsäcke befüllen, um die aufgeweichten Deiche abzusichern. Die Lage ist deshalb vom Krisenzentrum so ernst eingeschätzt worden, weil große Wassermassen der Mulde gegen eine Landzunge drücken. Sollte sie nachgeben, droht Bitterfeld eine Flutwelle. Dieses Risiko möchte niemand eingehen, deshalb jetzt diese Evakuierung auch des Uferbereiches. Es wird eine sehr unruhige Nacht für die Menschen hier in Bitterfeld und damit zurück zu Jens Riva.
In Bayern fließt das Wasser mittlerweile in einigen Regionen langsam ab. Für die Bewohner der überfluteten Orte wird damit das Ausmaß der Zerstörungen nach und nach sichtbar. In Passau liegt der Pegelstand inzwischen deutlich unter dem Höchststand von gestern Abend. Kritisch ist die Situation noch im Raum Deggendorf und in Regensburg.
Noch halten die Dämme, aber wie lange noch? Regensburg erlebt derzeit das schlimmste Hochwasser seit 130 Jahren. Die Donau ist hier auf 6,80 Meter angeschwollen, Normalhöhe ist 2,90 Meter. Die Helfer von THW und Feuerwehr sind mittlerweile am Ende ihrer Kräfte.
Ja, jetzt schon langsam merkt man es. Jetzt ist der dritte Tag in Folge, wo wir im Einsatz sind. Jetzt ist die Mannschaft schon ein bisschen geschwächt.
Auch weiter flussabwärts in den Landkreisen Straubing und Deggendorf hat sich die Lage entlang der Donaudeiche heute weiter verschärft. Die Hilfskräfte kommen mit dem Befüllen und Stapeln der Sandsäcke kaum hinterher. Zu schnell und zu hoch steigt hier das Wasser. In Deggendorf wird der Scheitelpunkt der Donau erst in der Nacht erwartet. In Passau gehen die Pegelstände von Inn und Donau weiter zurück. Und mit jedem Meter, den die Fluten preisgeben, wird das Ausmaß der Schäden deutlicher.
Also wir hatten 2002 ca. 10 Millionen Schäden in der Stadt. Wir haben heuer 2 Meter mehr als 2002. Ich gehe von Schäden weit über 20 Millionen Euro aus.
In der Altstadt, in der vor wenigen Stunden noch das Wasser stand, stapeln sich nun die Sandsäcke. Hunderte Helfer reinigen die Straßen von Schlamm, bauen Barrikaden ab und fangen an, aufzuräumen. Es wird dauern, bis hier Normalität einkehrt, nach der Jahrhundertflut 2013.
Angespannt bleibt die Hochwasserlage in Tschechien. Seit Sonntag starben dort 8 Menschen. In fast allen Teilen des Landes gilt der Notstand. In Prag erreichte die Moldau heute ihren Scheitelpunkt. In der Altstadt hielten mobile Schutzwände die Wassermassen zurück. Zu einer Bedrohung für die historischen Bauten wurde aber auch das steigende Grundwasser. An der Elbe, in der im Norden gelegenen Industriestadt Ústí nad Labem, mussten tausende Bewohner ihre Häuser verlassen. Das Hochwasser bahnt sich hier seinen Weg in Richtung der nahegelegenen deutschen Grenze. In einem Brennpunkt, direkt im Anschluss an diese Tagesschau, gibt es weitere Berichte zur Hochwasserlage. Außerdem können Sie sich bei uns im Internet informieren auf tagesschau.de. Im Prozess um die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe NSU hat heute erstmals ein Angeklagter ausgesagt. Carsten S. gab vor dem Oberlandesgericht München zu, eine Pistole mit Schalldämpfer besorgt zu haben. Mit einer solchen Waffe der Marke Cesca waren 9 Kleinunternehmer ausländischer Herkunft getötet worden. Er habe nie geglaubt, dass die Pistole für Morde genutzt werden könnte, sagte der Angeklagte.
Carsten S. ist im Zeugenschutzprogramm. Er hat von Anfang an ausgepackt, ist schon lange aus der rechten Szene raus. Seine Aussage ein wichtiger Baustein der Anklage im NSU-Prozess. Im Saal beschreibt er heute, wie er nach dem Untertauchen des mutmaßlichen Terrortrios Zschäpe, Bönhardt und Mundlos wichtiger Mittelsmann zu den dreien war, über Telefon Aufträge entgegennahm. Ralf Wohleben, Mitangeklagter im Münchner Prozess, habe ihn gesteuert und angeleitet zu S. Am Telefon habe S. dann den Auftrag bekommen, eine scharfe Waffe zu besorgen. Wohleben habe ihm gesagt, wo er diese bekommt. S. habe die Waffe zu Mundlos und Bönhardt gebracht. Nach seiner Festnahme 2011 erkennt S., es war die Tatwaffe der Cesca-Mordserie an 9 Mitbürgern ausländischer Herkunft, die dem NSU vorgeworfen wird.
Herrn Wohleben hat er belastet. Das ergibt sich aus den Ereignissen damals. Und aus den Ereignissen ergibt sich aber auch, dass er eben mit Frau Zschäpe kaum Kontakt hatte.
Carsten S. ist wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Der vorsitzende Richter fragte deshalb genau nach, ob er sich den Gedanken gemacht habe, was mit der Waffe einmal geschehen könnte.
Dass auch die Umstände, wie es zur Waffenbeschaffung kam, sehr nachvollziehbar geschildert wurden. Und als um die Frage ging, was wusstest du konkret, dass er da ausgewichen ist bzw. es auffallend kleingeredet hat.
Lange Zeit war es am heutigen Prozesstag wieder um Verfahrensfragen gegangen, doch ab dem späten Nachmittag ging es erstmals um die Sache. Bei der Aussage des Angeklagten Carsten S. geht es um die frühe Zeit nach dem Untertauchen des mutmaßlichen Terrortrios und um die wichtige Frage der Waffenlieferung. Seine Aussage ist bei weitem noch nicht zu Ende. In den nächsten Tagen werden die anderen Prozessparteien ihre Fragen stellen. Deswegen ist es auch für eine Bewertung, wie glaubhaft die Aussage ist, noch zu früh.
Verteidigungsminister de Maizière bleibt kurz vor der Unterrichtung des Bundestages über das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohawk unter Druck. Neu befeuert wird die Diskussion durch einen Bericht des Bundesrechnungshofs. Die Prüfer werfen dem Ministerium schwere Versäumnisse vor. Sie betreffen aber nur zum Teil die Amtszeit von de Maizière. Die Probleme seien schon lange zuvor unterschätzt worden, aber auch später sei die Spitze über Schwierigkeiten bei der Zulassung im Unklaren gelassen worden.
Er ist noch ziemlich neu im Amt, da trifft Thomas de Maizière schon auf den Eurohawk. Am Modell lässt er sich die Drohne erklären. Erst ein Dreivierteljahr später, Anfang 2012, erfährt er auch von Problemen und lässt zügig Alternativen prüfen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest ein Bericht des Bundesrechnungshofes. Die FDP sieht de Maizière damit persönlich entlastet, will aber Veränderungen im Ministerium.
Der Bericht des Rechnungshofes dokumentiert ja noch einmal, dass die Strukturen nach wie vor nicht stimmig sind und dass gerade bei Großprojekten die Verantwortlichkeiten nicht klar und deutlich geregelt sind.
Deutschland beteiligt sich auch am Kauf von Drohnen für die NATO. Die sind fast baugleich mit dem Problemflieger Eurohawk. Das Gemeinschaftsprojekt der Allianz heißt AGS. De Maizière hält weiter daran fest.
Sicher wird das, was in Deutschland geschehen hat, auch nicht ganz ohne Auswirkungen auf die weiteren Verfahren, Entscheidungswege bei AGS sein. Wir bleiben aber vertragstreu.
Die Opposition kann das nicht nachvollziehen. Mehr noch, für die Linkspartei hat das Eurohawk-Debakel eine kriminelle Dimension, denn es sei klar,
dass hier aber natürlich auch ein Versagen vorliegt, dass in anderen Fällen, ich muss es mal so deutlich sagen, längst die Staatsanwaltschaft interessiert hätte.
Morgen muss de Maizière im Bundestag Rede und Antwort stehen.
Dabei wird es sehr darauf ankommen, ob der Minister nachvollziehbare Erklärungen für die große Zahl von Fehlentscheidungen und die Kommunikationsmängel in seinem Haus liefern kann. Der Rechnungshofbericht jedenfalls entlastet ihn nur teilweise.
Der Gesetzentwurf der Regierung zur Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten, dem sogenannten Fracking, ist vorerst vom Tisch. Die Unionsfraktion wird das Vorhaben nicht mehr in dieser Wahlperiode auf den Weg bringen. Als Grund nannte Umweltminister Altmaier Schwierigkeiten mit der FDP. Über die Pläne war nicht nur in der Koalition lange gestritten worden. Beim Fracking werden unter hohem Druck Sand, Wasser und Chemikalien in Schiefergestein gepresst, um dort eingeschlossenes Gas freizusetzen. Kritiker befürchten eine Verunreinigung des Trinkwassers. Die EU-Kommission hat heute befristete Strafzölle auf chinesische Solarmodule beschlossen. Brüssel reagierte damit auf Niedrigpreisimporte aus China. Die Zölle sollen übermorgen in Kraft treten. Die Bundesregierung hatte vor einem solchen Schritt gewarnt, weil sie einen Handelskrieg mit dem wichtigen Wirtschaftspartner China und Nachteile für die hiesige Wirtschaft fürchtet.
Es war eine Gruppe europäischer Solarfirmen, die sich beschwert hatte, darunter auch der deutsche Hersteller SolarWorld. Gegen unfaire Methoden der chinesischen Konkurrenz habe man keine Chance. Das sieht die EU-Kommission genauso. Das Verhalten der Chinesen gefährde mindestens 25.000 Arbeitsplätze in Europa. Chinesische Firmen stoßen ihre Solarmodule unter Preis in Europa ab. Nach unserer Schätzung müsste ein fairer Verkaufspreis für ein chinesisches Solarmodul 88% höher sein als der Preis, für den es aktuell auf dem europäischen Markt verkauft wird. Jetzt also Strafzölle auf Importe aus China. Zunächst durchschnittlich 11%, nach zwei Monaten 47%. Einen Anreiz zu verhandeln, nennt die EU-Kommission das. Die Beschwerdeführer stimmen zu.
Was die Kommission macht, ist unbedingt notwendig. Wir brauchen Anti-Dumping-Maßnahmen. Dumping muss aufhören, sonst verschwindet die Solarindustrie aus Europa.
Doch die europäische Solarindustrie ist gespalten. Erst kürzlich Protest in Brüssel, unter anderem von Firmen, die chinesische Module einkaufen. Sie sehen Arbeitsplätze durch Strafzölle gefährdet. Und auch die Bundeskanzlerin hatte sich kürzlich öffentlich gegen solche Strafen ausgesprochen.
Gerade die Kritik aus Deutschland hatte hier in Brüssel für große Verärgerung gesorgt. Mit der heutigen Entscheidung will die Kommission klarmachen, dass sie sich für zuständig hält bei der europäischen Handelspolitik. Und überhaupt, von Angst vor einem möglichen Handelskrieg wolle man sich nicht leiten lassen.
Ägyptens Justiz geht gegen ausländische Nichtregierungsorganisationen, sogenannte NGOs, vor. Ein Gericht in Kairo verurteilte 43 Mitarbeiter zu Haftstrafen zwischen einem und fünf Jahren, die meisten in Abwesenheit. Betroffen sind auch zwei Beschäftigte der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Den Verurteilten wird illegaler Geldtransfer sowie Arbeiten ohne Lizenz vorgeworfen. Außenminister Westerwelle reagierte empört. Das Vorgehen der Justiz sei besorgniserregend. Das Auswärtige Amt bestellte den Geschäftsträger der ägyptischen Botschaft ein. Die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow erhält in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis, die renommierteste Literaturauszeichnung Deutschlands. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung erklärte, mit ihren Texten vertiefe Levitscharow die genaue Wahrnehmung der deutschen Gegenwart. Sie bereichere außerdem die Literatur mit ihrem erfrischend unfeierlichen Spielwitz. Zu ihren Werken zählen die Romane Pong und Blumenberg. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis wird Ende Oktober verliehen.
Festgottesdienst für die Queen in London. Etwa 2.000 Gäste waren am Vormittag in die Westminster Abbey gekommen. Dort war Elisabeth II. Vor 60 Jahren zur Königin gekrönt worden. Begleitet wurde die Queen heute von ihrem Ehemann Prinz Philipp, der gestern aus gesundheitlichen Gründen nicht zu einem Empfang anlässlich des Jubiläums erschienen war. Auch die Enkel William und Harry sowie der Thronfolger Prinz Charles nahmen an dem Gottesdienst teil.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 5. Juni.
Freundliches Wetter erwartet uns morgen. In den Norden und Osten Deutschlands strömt trockene Luft, im Süden und Westen ist die Luft feuchter, daher besteht dort ein kleines Schauer- und Gewitterrisiko. In der Nacht klingen vorerst letzte Schauer im Osten und Südosten ab, mancherorts bildet sich Nebel. Am Tag scheint verbreitet die Sonne. Im Süden und Westen, vor allem von den Alpen bis zum Schwarzwald, können sich im Laufe des Tages einzelne Schauer und Gewitter bilden. Der Wind weht aus Nord bis Ost, schwach bis mäßig. In der Nacht 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 2 Grad im Norden, wo örtlich Bodenfrost möglich ist. Am Tag 16 Grad an der nordfriesischen Küste und 25 Grad am Oberrhein. Ähnliches Wetter in den kommenden Tagen, in der Nordhälfte viel Sonnenschein. Sonst neben der Sonne auch mal kompaktere Quellwolken, nachmittags und abends einzelne Schauer und Gewitter. Dabei steigen die Temperaturen schrittweise an, im Süden auf ein sommerliches Niveau.
Wir sind wieder für Sie da um 22.30 Uhr mit Karen Mioska. Ihre Tagesthemen: Aufräumen nach der Flut, in Passau kehren die Menschen in ihre Wohnungen zurück und ein Leben für die Musik. Hohe Auszeichnung für Stardirigent Maris Jansons. Und jetzt zum Brennpunkt nach Leipzig mit Stefan Rauer.